Wer ist mutig und wer hat heute schon gelogen? Wer würde das von sich zugeben, dass er heute schon eine Lüge ausgesprochen hat? Vielleicht einen guten Morgen am Eingang und eigentlich denkt man, es ist gar kein guter Morgen. Eigentlich fühle ich mich gar nicht gut. Oder ein Wie geht's dir? Und man sagt gut und eigentlich ist das gar nicht wahr. Es gibt ja für alles wissenschaftliche Prüfungen und wissenschaftliche Belege und es wurde auch erforscht, wie oft Menschen in ihrem Alltag lügen. Was glaubt ihr, wie viel Mal am Tag im Durchschnitt lügt ein Mensch? Noch ein anderer Tipp? 50, also weniger, okay. Noch ein Tipp? Man würde jetzt vielleicht sagen, es ist noch Luft nach oben. Mal im Schnitt ist erforscht worden. Ob das nun wahr ist, weiß ich nicht. Da ist es auch kein Wunder, dass der Erfinder des Lügendetektors einmal gesagt hat, die Menschen sind grundsätzlich unehrlich und hat ihnen nicht viel zugetraut. Was macht man da mit dem Gebot, mit dem Achten, mit dem wir uns heute und den nächsten beiden beschäftigen wollen und damit auch die Reihe der 10 Gebote abschließen wollen? Was macht man da, wenn es heißt, belaste deinen Nächsten nicht durch falsche Aussagen oder anders übersetzt, du sollst nicht lügen? Die Forschung und Forscher gehen davon aus, dass es bei dem Gebot gar nicht um das Alltägliche geht, sondern auch, wie beim letzten Mal schon bei den Geboten, es hier erstmal um Rechtsprechung geht. Deswegen auch diese besondere Übersetzung, etwas anders. Dass man eben als 8. Gebot mit auf den Weg bekommt, du sollst vor Gericht keine falsche Aussage treffen. Und das war damals ja noch etwas anders, als wir es heute kennen. Damals wurden Prozesse öffentlich vor dem Stadttor zur Schau gestellt, in aller Öffentlichkeit. Und wenn man nur 2 halbwegs übereinstimmende Zeugen für eine Beschuldigung hatte, dann wurde der Angeklagte mit großer Wahrscheinlichkeit auch verurteilt. Und es war nicht selten, dass eine gekaufte oder manchmal auch erfundene Zeugenaussage über Leben und Tod entschied. Über das Leben eines Menschen, ob es weitergeht oder nicht. Man kann also mit einer falschen Aussage ein ganzes Schicksal heraufbeschwören oder ein ganzes Leben zerstören, könnte man auch sagen. Leben eines anderen Menschen zunichte machen. Kein Wunder, dass es im Buch der Sprüche heißt, ein falscher Zeuge wird nicht straflos ausgehen. Es geht also beim 8. Gebot nicht um Notlügen oder Flunkereien oder Beschönigungen, die ihr ja auch alle kennt. Das Kleid steht dir aber gut. Und eigentlich denkt man vielleicht, oder du siehst heute aber wieder gut aus, ich melde mich bei dir. Das alles ist damit gar nicht gemeint, sondern hier ist gemeint, wirklich die Unwahrheit zu sagen im Hebräischen. Keine Falschheit verwenden oder sag nichts Falsches, müsste man diesen Begriff übersetzen. Falsch also etwas, das so falsch ist, dass es das Leben, die Freiheit eines Menschen beeinträchtigt, unrechtmäßig beschneidet. Und zum Schutz der Freiheit muss eben die Ordnung auch geschützt werden, damit man eben nichts Falsches sagt und dass ein Mensch nicht in falsche Zusammenhänge kommt. Der Lügenforscher, auf den ich mich beziehe, der berichtet von diesem Thema Lügen auch, dass das immer sein Lebensthema war. Stieglitz heißt der Mann. Sein ganzes Leben lang hat er sich die Frage gestellt, ob das, was er als Kind im Jahr 1944 gesagt hat, gegen die Gebote verstoßen hat. Als die Nazis ihn fragten, bist du ein Jude? Und er mit Nein geantwortet hat. Und mit dieser Notlüge sein Leben rettete. Aber es hat ihn immer wieder beschäftigt, ob er damit gegen dieses Gebot verstoßen hätte. Darf man also lügen, um Menschenleben zu retten? Wenn ein Verbrecher vor der Haustür steht, nach meinem Partner, meinem Bruder oder der Schwester fragt und sagen, nein, diese Person habe ich nicht gesehen, ist nicht hier. Ist das erlaubt? Der Philosoph Kant hätte gesagt, ja, das muss ich. Ich muss die Person ausliefern, wenn an der Tür geklopft wird. Dann muss ich immer die Wahrheit sagen, in jeder Situation, überall. Ich glaube, das achte Gebot stellt aber eine andere Maxime auf. Nicht die faktische Wahrheit ist gemeint, sondern das Achten der Freiheit, in denen es ja um in allen 10 Geboten geht. Und ich glaube, auch nach dem achten Gebot wäre es, wenn man jemanden an einen Mörder ausliefert, trotzdem falsch, auch wenn man nicht die Wahrheit gesagt hat. Schließlich ist es ja etwas anderes, damit ein Leben zu retten, als jemanden falsch zu beschuldigen. Schon letzte Woche hatten wir die Frage danach, was Worte alles anrichten können und wie schwer sie das Leben eines Menschen kaputt machen können, zerstören können. Und das wird nicht nur einmal in der Bibel beschrieben. Es klingt schon fast poetisch, wenn Jakobus schreibt, sieh dir die Schiffe an, obwohl sie so groß sind und von starken Winden vorangetrieben werden, entscheidet doch ein kleines Ruder, wohin der Steuermann es lenkt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied, aber vermag doch große Dinge. Schau dir ein kleines Feuer an, das einen ganzen Wald in Brand setzen kann. So ist auch ein Feuer wie die Zunge. Sie steht für eine Welt voller Ungerechtigkeit und beschmutzt den gesamten Körper, setzt das gesamte Leben in Brand. Klarer kann man es wohl kaum ausdrücken. Während es dem Philosophen Kant darum ging, allgemein die Prinzipien der Wahrheit hochzuhalten, unabhängig von den Konsequenzen, die er nicht mit einbezog, bezieht die Bibel doch noch die Folgen mit ein. In einem Gerichtsverfahren zuallererst. Was passiert mit der Aussage, mit dem Menschen, über den ich eine falsche Aussage mache? Denn wenn man in ein Gerichtsverfahren kommt und nicht davon ausgehen kann, dass alle die Wahrheit sagen, dann wird es wirklich problematisch. Und das heißt aber auch zugleich, dass es andere Lebensbereiche gibt, in denen ich klug überlegen muss, was Worte anrichten können. Und das ist im alltäglichen Leben ja so. Ich glaube nicht, dass es, wenn jemand einen, ja, in meinen Augen nicht so schönen Anzug anzieht und mich nach meiner ehrlichen Meinung fragt und ich dann sage, du hast deinen eigenen Stil, dann glaube ich nicht, dass ich ihm damit schade. Es wäre nicht ganz ehrlich, aber immerhin nett. Im Gegensatz dazu, wenn Gerüchte in Umlauf gebracht werden, über Menschen etwas weiter verbreitet wird, mit dem man ihm zutiefst schadet, völlig unabhängig davon, ob die Gerüchte wahr sind oder nicht, dann geht es plötzlich nicht mehr nur um objektive Faktoren, sondern auch um die Frage, will ich den anderen gut behandeln? Will ich etwas Gutes für ihn? Rede ich so, dass die Ehre und das Ansehen eines anderen gefördert wird? Oder möchte ich ihn eigentlich schaden damit? Oder denke ich gar nicht darüber nach, was der Schaden ist oder die Folge? Im Moment gibt es ja immer wieder die ja, den Begriff von Fake News, also gefälschten Nachrichten überall, die vor allem dazu dient, die Glaubwürdigkeit eines Menschen, eines Gegners in den Schmutz zu ziehen. Darum geht es doch. Und dabei geht es gar nicht darum, sich mit Argumenten herumzuplagen oder auseinanderzusetzen, sondern man erklärt einfach, was der andere sagt, ist gelogen. Punkt. Ohne Begründung. Ich kann also mit Worten Menschen kränken, sie in ihrer Freiheit einschränken, ihnen etwas kaputt machen. Ich kann meinem Nächsten nicht nur durch falsche Anschuldigungen vor Gericht das Leben kaputt machen und ihn zutiefst belassen, sondern auch in den Dingen, die ich in einer bestimmten Sache erkläre oder einrede. Worte und Sätze wie, du schaffst das nicht oder dich mag doch eh keiner, haben genauso einen Eingriff in die Person und die Freiheit der Freiheit zufolge. Deswegen lautet auch die Schlussfolgerung dieses klugen, sehr klugen Gebotes, dass wir uns auch immer wieder überprüfen müssen, an welchen Stellen wir jemanden vielleicht manipulieren oder vielleicht auch uns selbst manchmal das ein oder andere in die Tasche lügen. Peter Stiegnitz, der Lügenforscher, sagt, die Lüge ist lebenswichtig, weil Menschen, die die Wahrheit sagen, früher oder später gekreuzigt werden. Aus der Lügenforschung kommt die Erkenntnis, dass es vor allem zwei Gründe gibt, warum wir lügen. Aus Angst oder aus Scham. Weil wir uns vor etwas fürchten oder nicht wollen, dass eine Schwäche offenbar wird, versuchen wir, die Wahrheit zu verschleiern mit Worten oder versuchen sogar andere und ihre Existenz zu vernichten. Die beste Therapie also, keine falschen Aussagen gegen den anderen zu treffen, wäre, die Ängste und den Scham, den eigenen, zu überwinden. Und genau da setzt auch der Gott der 10 Gebote an, die er ganz am Anfang sagt. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und Jesus verkündet ja auch deshalb genauso, dass Gott uns bedingungslos liebt. Die Liebe freut sich an der Wahrheit, steht im Neuen Testament. Die Wahrheit ist also das Gegenprinzip zur Falschheit und soll die Kraft zum Leben fördern. Festigt das Fundament der Freiheit, was ja alle Gebote machen wollen. Dass wir uns auf etwas verlassen können, auf jemanden verlassen können, der uns so annimmt, wie wir sind. Und wir uns da keine Ängste, keine Scham und Sonstiges aufbauen lassen müssen. Kommen wir zum 9. Gebot. Trachte nicht nach dem Haus deines Nächsten. Das hatten wir doch eigentlich schon, dieses Trachten nach etwas, was dem anderen gehört. Aber offensichtlich ist es hier nochmal sehr wichtig, dass es im 9. und 10. Gebot nochmal um den Besitz geht und den Schutz desselbigen. Das 7. Gebot, nimm niemandem etwas weg, da war ja vor allem die Freiheit gefährdet durch die Versklavung. Und zum Abschluss der 10 Gebote wird nochmal all das in den Blick genommen, was ein Mensch in seinem Leben als Eigentum erwirbt. Und diese Drachen tragen wesentlich dazu bei, dass wir in Freiheit leben und unser Leben in Freiheit gestalten können. Gott ist darauf bedacht, dass Dinge keine Macht über uns bekommen, ohne Frage, aber trotzdem haben wir und dürfen wir Eigentum haben. Wenn man das zentrale Verb dieses Gebotes nimmt, dann kann man trachten übersetzen, begehren, erstreben, gelüsten oder auch ersehnen. Es fragt also dieses Gebot sehr danach, nach unserer Begierde. Und dass es problematisch sein kann, wenn die Begierden über uns selber Macht bekommen. Und dass diese veränderten Begierden unsere Existenz und die eines anderen bedrohen. Denn genau in diesem Gebot steht der scheinbar so schlichte Begriff Haus für Hausgemeinschaft und das gesamte Sozialsystem, was damit dazugehört. Wer also das Haus des anderen begehrt, dem folglich gehört alles dazu, möchte ihm alles nehmen. Und mit diesem Gebot gibt es gleich zwei grundsätzliche Bedrohungen der Freiheit. Nämlich erstens, dass wir schnell von vielfältigen Begierden in den Griff bekommen können oder uns vereinnahmen lassen können. Dass wir fremdbestimmt werden und dass die Freiheit bedroht wird. Und dass das Begierde immer weiter wächst, das Begehren oftmals grenzenlos ist und auch vor Erniedrigung oder eben Zerstörung nicht zurückschreckt. Begierde ist ein unvernünftiges Verlangen, hat Zenon, der Philosoph, geschrieben. Und Platon macht in zahlreichen Schriften immer wieder deutlich, dass kein Mensch jemals glücklich wird, solange Begierden über die Vernunft und auch über den Willen herrschen. Wer also von den Begierden beherrscht wird über was anderes, der hat definitiv einen anderen Herrn und ist gewiss nicht frei, weil er das alles ist, wonach er trachtet und strebt. Gott möchte uns also immer wieder darauf auch hinweisen, mit dem 9. Gebot darüber nachzudenken, wer eigentlich Herr in unserem Leben ist oder was Kontrolle in unserem Leben übernehmen möchte, was dann auch anderen Schaden zufügt. Wer hat bei uns im Leben das Sagen? Auf wen hören wir? Wovon sind wir vielleicht nicht nur durchdrungen, sondern schon fast besessen? Diese Begierden nach dem Haus und was sonst so alles noch dazukommen kann. Vielleicht kommt ja noch mehr dazu. Diese Mangelerscheinung, die dafür zuständig ist, dass wir meinen, noch mehr haben zu müssen oder dass das des anderen besser ist und dass wir das eigentlich gerne hätten oder vielleicht sogar verdient hätten, mehr noch als der andere. Sehnsüchte und Bedürfnisse. Augustinus hat einmal geschrieben, unser Herz ist so lange unruhig, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Darum geht es also, bei Gott Ruhe zu finden und mit dem, was man hat, zufrieden und glücklich zu sein. Das Begehren danach auszurichten, was eigentlich das Wichtigste ist, nämlich nach Gott und nicht auf den anderen zu schauen, was der hat und was ich vielleicht nicht habe. Im Timotheusbrief steht das so beschrieben, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, damit wir dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden entsagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Sich also nicht von den Begierden, von den Wünschen und von dem, was der andere hat, manipulieren zu lassen, das macht wirklich frei. Und im 10. Gebot geht es ja noch ein Stück weiter. Begehre auch nicht die Frau deines Nächsten, seine Sklaven, sein Rind und seinen Esel oder sonst etwas, das ihm gehört. Noch einmal geht es um das Begehren. Wieder einmal. Und es könnte der Eindruck entstehen, das hatten wir doch auch schon mal mit der Ehe. Im 9. Gebot hatten wir jetzt das Haus und im 10. Gebot werden diese Dinge sogar noch mal gesondert herausgehoben. Die Frau, die Sklaven, die Tiere und jeglicher weiterer Besitz. Der Unterschied aber zu den vorhergehenden Geboten besteht darin, dass diese vor allem etwas Heimliches beschreiben. Die Affäre, das Stehlen von Dingen, das nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Aber hier geht es jetzt um das ganz Öffentliche, dass jemand ganz offen das Eigentum eines anderen in den Besitz bringen will. Nicht ins Geheim, nicht im Verborgenen, sondern ganz offensichtlich. Hamat steht hier, das Augenlust bedeutet. Augenlust. Da sieht einer etwas und möchte es unbedingt haben. Oder auch eine. Und die Kraft, die diese Begierden offensichtlich haben, spitzt Jesus dann viele Jahre später noch einmal zu, indem er sagt, schon wenn einer die Begierde hat, jemandem zu schaden, ist er ein Mörder. Schon wenn einer die Begierde hat, fremd zu gehen, ist er ein Ehebrecher. Es scheint also daher, dass es in uns steckt und dass da noch mehr drin steckt, warum Gott immer wieder darauf hinweisen muss, ihr macht eure Freiheit kaputt, wenn ihr euch nicht mit diesen Wegweisern der Freiheit auseinandersetzt. Weil viele eben denken, mir fehlt noch etwas zum Glücklichsein. Die Kirschen im Nachbarsgarten, wie es so schön heißt, die sind größer, die schmecken besser. Vielleicht sind die auch gesünder und man schaut eher darauf. Und vergleicht, da fängt ja das Problem an, dass Unzufriedenheit immer aus dem Vergleich kommt. Und Gott möchte uns aber dazu verhelfen, dass wir mit uns ins Reine kommen, mit dem eigenen Dasein, mit dem eigenen, was wir haben, dass wir uns nicht von außen steuern lassen, sondern uns immer wieder sagen lassen von ihm, du bist geliebt und das, was du brauchst, das hast du. Und lass doch nicht den Neid aufkommen, indem du auf andere guckst. Guck auf mich, lebe mit mir, dann lebst du auch mit anderen im Einklang. Und dass wir uns nicht in diese Steigerung spielen nach, ich muss noch glücklicher, ich muss noch fitter, ich muss noch schöner, ich muss noch reicher, ich muss noch mehr ich selbst werden oder wie jemand anders werden, da rauszukommen aus dieser Spirale. Dazu möchte uns auch dieses Gebot wie alle anderen auch auffordern. Denn wenn ich dauernd besser werden muss, dann darf ich ja eins nie sein, zufrieden mit mir. Und die Zufriedenheit wird abgeschafft. Gerade der Leistungsdruck macht ja oftmals ja, diese Problematik, dass man immer denkt, es muss weitergehen und mit dem Status quo nicht zufrieden sein darf. Aber bei Gott ist das anders. Dass Gott sagt, mach doch den Wert deines Lebens an mir fest, dann musst du dich gar nicht selbstständig in Frage stellen, weil du weißt, was du wert bist, wie viel du mir wert warst. Wir werden immer wieder im Abendmahl daran erinnert, wie viel wir Gott wert sind. Und das ist alles viel großartiger als das, was du bei anderen siehst oder dir erhoffst, von ihnen zu bekommen. Die wahre Freiheit also lässt sich nicht von solchen Spielen gefangen nehmen, sondern sich als Geschöpf Gottes wahrnehmen, sich darüber definieren und nicht darüber, was mir fehlt. Seid allezeit fröhlich, steht im 1. Thessalonicher. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, man kann auch übersetzen, für alle Dinge, die man hat, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dankbarkeit anstatt Unzufriedenheit. Geliebte Existenz statt mangelhafte, fehlerhafte, lückenhafte. Dankbarkeit in den Augen. Jemanden ansehen und sich darüber freuen, dass jemand anderes etwas hat, was ich vielleicht nicht habe, aber sich mitfreuen für den anderen. Diese 10 Gebote haben eine Dimension, die uns in konkreten Situationen Entscheidungen leichter machen sollen. Immer wieder sollen sie Hilfestellung und wollen sie Hilfestellung sein. Jede Entscheidung, die dann am Ende kommt, ist dann klug, die die Freiheit und das Leben selbst dann fördert und sichert. Wie das genau im Einzelfall aussieht, das weiß dann immer nur derjenige, der gerade drin steckt. Aber als Grundlage der 10 Gebote kann man sagen, was fördert das Leben und die Freiheit? Und wessen Freiheit oder Leben wird dadurch eingeschränkt? Wenn das so ist und die Einschränkung da ist, dann kann das keine gute Entscheidung sein. Leitplanken des Daseins, so könnte man sie nennen. Und wer Gott, sich selbst und seinen Nächsten aus ganzem Herzen liebt, der hat das Grundanliegen der 10 Gebote auch verstanden. Noch einmal Augustinus, der das Ganze auf einen kurzen Satz zusammengefasst hat. Liebe und dann tu, was du willst. Liebe und dann tu, was du willst. Denn die echte Liebe wird nie versuchen, irgendwen einzuschränken oder das Leben zu beschneiden oder kaputt zu machen. Es wird nicht vorgeschrieben, sondern es wird uns angeboten, dass wir darüber nachdenken dürfen. Dass wir dabei Fehler machen können, wieder zurückkommen können, wieder das vor Gott bringen und neu anfangen dürfen. Und Jesus macht auch noch klar, dass nicht wir diejenigen sind, die die Gebote halten müssen, sondern er sagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Es ist nicht Aufgabe von Menschen, nach Regeln zu leben, so wie es Jesus vormacht, sondern sich im Leben, wie Jesus es macht, sich von der Liebe Gottes leiten zu lassen. Und sich nicht von Regeln klein machen zu lassen, sondern von der Liebe groß machen zu lassen. Deswegen sagt Paulus dann ja auch, wenn du den anderen liebst, dann hast du das Gesetz erfüllt, weil du dann das Prinzip der Gebote verstanden hast. Wenn du den anderen liebst, dann hast du das Gesetz schon erfüllt. Und dann wird man daran sehen, dass die Früchte kommen. Daran sollen die Menschen sehen, dass ihr euch untereinander liebt. Und dann schreibt er auf, Freude wird kommen, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Und manchmal wird es auch daneben gehen, wenn man versucht, nach den 10 Geboten oder sich an ihnen zu orientieren. Martin Luther schrieb dazu, sündige tapfer, aber Glaube tapferer. Sündige tapfer, aber Glaube tapferer. Und sich immer wieder die Frage zu stellen, was dient dem Leben bei jeder Entscheidung? Ich glaube, das ist die beste Frage, die man sich stellen kann. Was bewahrt die Freiheit? Was macht Menschen groß und nicht klein? Was eröffnet Weite und was engt ein? Und dass Gott ganz am Anfang nämlich sagt, denk immer daran, ich habe dich aus der Gefangenschaft geführt, ich will dich in die Weite führen. Diese Freiheit, die ich dir ermögliche, bewahre sie, nutze sie, damit du dich entfalten kannst und andere neben dir auch. Ich glaube, dass wenn wir uns daran halten, dass dann das Leben wirklich hell wird, wunderbar und voller Liebe sein wird, voller Entfaltungsmöglichkeiten, voller Freiheit und voller Erbarmen in Dingen, die mal nicht so gut gehen. Amen.